I should like to speak
today. Ich möchte heute über Herausforderungen sprechen, vor denen die Familie steht. Die Gesellschaft wird seit kurzem von einem Krebsgeschwür heimgesucht, nämlich dem Zerfall der Familie und des Zuhauses, dem Zerfall vieler unserer Familien. Verwirrung und Unordnung sind in unserer Gesellschaft gang und gäbe, aber wir dürfen nicht zulassen, dass sie unsere Familien vernichten. In jedem Land ist das moralische Gerüst der Gesellschaft in Zerfall begriffen. Und dies stellt die heilige Einrichtung der Familie vor neue Herausforderungen. Wir wissen das, denn davon sind wir umgeben. Die Regierungen stellen immer weniger eine moralische Instanz dar. Daher sind die Institutionen, die in erster Linie ein rechtschaffenes Leben fördern, die Kirche und die Familie. Die Beziehung innerhalb der Familie, Vater, Mutter, Kinder, ist die älteste und dauerhafteste Einrichtung der Welt. Sie hat Zeit, Raum und Kulturen überdauert. Da die Ehe zwischen Mann und Frau eine natürliche Einrichtung und von Gott verordnet ist, hat der Prophet Joseph Smith gelehrt, dass die Ehe eine Einrichtung des Himmels war, die im Garten von Eden eingeführt worden ist und dass sie notwendigerweise durch die Vollmacht des immerwährenden Priestertums eingegangen werden muss. Dies ist ein sittliches Muss. Die Ehe ist zweifelsohne die wichtigste Entscheidung im Erdenleben. Eine Ehe darf nicht bloß um ihrer selbst willen eingegangen werden. Man muss sich reiflich darauf vorbereiten, um jene wichtigen Aufgaben zu übernehmen, die mit dieser heiligen Beziehung Hand in Hand gehen. Die Ehe erfordert auch Glauben. Glauben an sich selbst, Glauben an den Ehepartner und Glauben an den Herrn. Sie erfordert auch eine uneingeschränkte gegenseitige Verpflichtung. Der erste Schritt zur Gründung einer Familie besteht in der Eheschließung. Es scheint, als ob dieser Schritt in aller Welt von so manchem nur noch zögernd unternommen wird. Zwischen 1970 und 2001 ist die Zahl der Eheschließungen in den Vereinigten Staaten von 76% auf 45% zurückgegangen. Dazu hat vor allem Folgendes beigetragen: Junge Menschen heiraten immer später, immer mehr Erwachsene bleiben unverheiratet, und viele Paare leben ohne Trauschein zusammen. Auch vier Länder Südamerikas berichten einen dramatischen Rückgang bei der Zahl der Eheschließungen in den vergangenen 10 Jahren. Und auch in den meisten europäischen Ländern gibt es schon seit Jahrzehnten diese Abwärtstendenz. Studien zufolge neigen unsere Mitglieder mehr dazu zu heiraten und verheiratete Männer leben im Allgemeinen länger und sind gesünder und glücklicher als Unverheiratete. Die beiden Partner müssen völlig zueinander stehen, wenn die Familie glücklich sein soll. Was sexuelle Intimität angeht, so lautet das Gesetz des Herrn: Enthaltsamkeit vor der Ehe und Treue in der Ehe. In die Familie, eine Proklamation an die Welt, steht, dass die heilige Fortpflanzungskraft nur zwischen einem Mann und einer Frau angewendet werden darf, die rechtmäßig miteinander verheiratet sind. Leider wird der Ehe immer weniger Wert beigemessen. Vielerorts wird das Zusammenleben ohne Trauschein als Alternative zur Ehe akzeptiert. Ein solches Zusammenleben wird oft als Ehe auf Probe betrachtet, in der die gegenseitige Verpflichtung nur gering ist. Seit 1960 hat die Anzahl der unverheiratet zusammenlebenden Paare in den Vereinigten Staaten um 760% zugenommen. Dies entspricht einer Zahl von 3,8 Millionen Paaren im Jahr 2000. Ein solches Zusammenleben führt in den meisten Fällen nicht zur Ehe und ist lediglich von kurzer Dauer. Die statistische Wahrscheinlichkeit, dass ein solches Paar wieder auseinandergeht, ist viel größer als bei einem verheirateten Paar. Den statistischen Angaben einiger ausgewählter Länder zufolge nimmt auch der Prozentsatz der Scheidungen zu. Nach Ansicht von Fachleuten wird die Hälfte aller Frauen in den Vereinigten Staaten irgendwann im Leben eine Scheidung durchmachen. Aus einer weiteren besorgniserregenden Statistik geht hervor, dass die Anzahl der unehelich geborenen Kinder um 158% zugenommen hat. Auch die Ansicht, die neuerdings über den Zweck der Ehe herrscht, gibt Anlass zur Sorge. Immer mehr junge Leute sehen in der Ehe vorrangig eine partnerschaftliche Beziehung, die die emotionellen Bedürfnisse erwachsener Menschen erfüllen soll und nicht länger als eine Einrichtung, in der Kinder heranwachsen. Das Streben nach einer solchen Herzenspartnerschaft könnte die Ehe als Einrichtung, in der Kinder heranwachsen, schwächen. Eine weitere besorgniserregende Herausforderung, vor der die Familie steht, ist die, dass immer weniger Wert auf Kinder gelegt wird. In vielen Teilen der Welt werden immer weniger Kinder geboren. Die Abtreibung ist vielleicht das eindeutigste Anzeichen dafür, wie unerwünscht Kinder sind. Schätzungen zufolge endet weltweit etwa ein Viertel aller Schwangerschaften in einer Abtreibung. Der Prozentsatz schwankt zwischen beinahe 50% in Europa und etwa 15% in Afrika. Vollständiges gegenseitiges Vertrauen bereichert die Ehe sehr. Nichts zerstört die Basis des gegenseitigen Vertrauens so sehr wie Untreue. Ehebruch ist nie gerechtfertigt. Manchmal überlebt eine Ehe ein derart zerstörerisches Vorkommnis und die Familie bleibt zusammen. Aber dazu bedarf es bedingungsloser Liebe seitens des Partners, dem Leid zugefügt worden ist. Seine Liebe muss groß genug sein, um vergeben und vergessen zu können. Der Partner, der abgeirrt ist, muss verzweifelt Umkehr üben wollen. Er muss demütig nach Vergebung streben und vom Übel tatsächlich ablassen. Die Treue zum Ehepartner darf sich nicht allein auf das Körperliche erstrecken. Sie muss auch seelisch und geistig sein. Ein Flirt ist nie harmlos und Eifersucht hat in der Ehe keinen Platz. Die Ehepartner müssen sogar den Anschein des Bösen meiden und dürfen keinen fragwürdigen Kontakt zu jemand anders pflegen. Tugend ist das starke Bindemittel, das die Ehe zusammenhält. Der Herr hat gesagt, du sollst deine Frau mit deinem ganzen Herzen lieben und sollst an ihr festhalten und an niemanden und nichts sonst. Jedes Versprechen, das Mann und Frau bei der Eheschließung abgeben, vor allem bei der Siegelung im Tempel, hat die Erhabenheit eines der wichtigsten Bündnisse, die geschlossen werden können. Heilige Bündnisse müssen stets in Ehren gehalten werden. Die Familie steht heute vor vielen und großen Herausforderungen. Die Beziehungen innerhalb der Familie bedürfen allen Schutzes, den sie bekommen können. Und eine machtvolle Schutzvorrichtung besteht darin, dass man heilige Bündnisse einhält. Nehemia aus dem Alten Testament hat zum Schutz Jerusalems eine Mauer bauen lassen, in der keine Lücke war. Seine Feinde wollten, dass er von der Mauer herabsteige, denn sie hatten Böses gegen ihn im Sinn. Nehemia blieb jedoch auf der Mauer und sagte, ich kann nicht kommen, die Arbeit würde stocken. Wir können keine Mauer aus Ziegel oder Stein um unsere Familie errichten, aber wir müssen sie unaufhörlich mit Schutzvorrichtungen umgeben. Diese werden sie bewahren. Ich möchte dreierlei vorschlagen, wodurch wir unsere Familie schützen und stärken können. Nummer 1, das Familiengebet. Durch Beten und Eintracht daheim laden wir den Geist des Herrn ein. Die Eltern müssen ihre Kinder lehren, dass sie Gottes Kinder sind und dass sie jeden Tag zu ihm beten sollen. Das gemeinsame Familiengebet schafft Zusammenhalt. Die kleinen Kinder können lernen, wie man betet, indem sie ihren Eltern und älteren Geschwistern zuhören. Als ich noch klein war, berührte es mir das Herz und Sinn, wenn mein Großvater betete. Seine große Familie kniete morgens und abends vor dem Essen nieder. Damals war ich der Meinung, seine Gebete seien viel zu lang. Es gab so viel, weswegen er beten musste. Er war Landwirt und Viehzüchter Damals während der Wirtschaftskrise gab es außerdem eine schreckliche Dürre. Die Tiere verhungerten. Er musste viele Menschen satt bekommen, aber seine Gebete waren so inbrünstig und sein Glaube war so groß, dass ich überzeugt war, der Herr werde alles richten und es werde alles gut gehen. Letztlich war dem auch so. Das persönliche Gebet und das Familiengebet sind unerlässlich, wenn man als Einzelner und als Familie glücklich sein will. Die zweite Schutzvorrichtung ist der wöchentliche Familienheimabend. Der Familienheimabend ist für uns alle da, ganz gleich wie alt wir sind. Für meine Frau und mich ist der Familienabend jetzt anders als früher, als wir noch Kinder und Enkelkinder um uns hatten. Meistens vertiefen wir uns jetzt gemeinsam in den Heiligen Schriften. Vor ein paar Wochen lasen wir beim Familienheimabend unseren patriarchalischen Segen, denn wir wollten herausfinden, welches Werk wir wohl noch zu tun haben, und wir erkannten, dass noch Aufgaben vor uns liegen. Es gibt Familien, die diese wichtige Zusammenkunft nicht mehr pflegen. Wir müssen alles tun, was uns möglich ist, um den Montag von anderen Aktivitäten freizuhalten. Wie Klebstoff schafft der Familienheimabend Zusammenhalt in der Familie. Die Lektionen sollen lehrreich sein und alle in entspannter Atmosphäre mit einbeziehen. Dazu gehört auch, dass man einander seine Liebe ausdrückt. Wir sollen bestrebt sein, beim Familienheimabend einen jeden, ausgenommen die Babys, auf die eine oder andere Weise mit einzubeziehen. Die Kleinsten können zumindest mitsingen. Die Größeren können den Auftrag erhalten, die Lektion ganz oder teilweise selbst vorzubereiten und zu gestalten. Einem jüngeren Kind muss vielleicht bei der Vorbereitung geholfen werden. Alle sollen Fragen stellen dürfen, die sich aus der Lektion oder aus dem persönlichen Evangeliumstudium ergeben. Beim Familienabend lassen sich auch die Termine für gemeinsame Aktivitäten abstimmen, damit jeder weiß, was von ihm erwartet wird. Missverständnisse lassen sich ausbügeln. Und jeder kann ermutigt werden, seine Talente zu entwickeln und sich neue Fertigkeiten anzueignen. Die dritte Grundlage ist das Schriftstudium des Einzelnen und der Familie. Dazu bedarf es seitens der Eltern und aller Kinder einiger Planung und Disziplin. Wir müssen unseren Kindern helfen, indem wir ihren Glauben und ihre Erkenntnis stärken. Eine junge Frau, die vor kurzem im Tempel geheiratet hat, hat erzählt, welcher Wert in ihrer Familie auf das Schriftstudium gelegt worden ist. Jeden Tag läutete ihre Mutter um 5 Uhr früh eine Kuhglocke und rief alle zum Schriftstudium. Das Mädchen war mürrig und hielt diese Zusammenkünfte für Zeitverschwendung. Und doch setzte sich dieses Ritual bis in ihr Erwachsenenalter fort. Rückblickend hat diese junge Frau nun erkannt, dass die Zeit für das Schriftstudium mit der Familie zu einer wichtigen Gewohnheit geworden ist, die sie und ihre Geschwister nun in der eigenen Familie weiterführen. Während dieses Schriftstudiums empfing sie langsam aber sicher ein Zeugnis vom Evangelium. In den Jahren, in denen sie heranwuchs, entwickelte sie auch eine innige, ewige Beziehung zu ihren Eltern und all ihren Geschwistern. Das persönliche Schriftstudium und das Studium innerhalb der Familie sind ein Unterfangen, das ein Leben lang andauern muss. Kinder haben vielleicht Schwierigkeiten mit der Sprache der Heiligen Schriften. Daher müssen sich die Eltern oder ältere Geschwister die Zeit nehmen, schwierige Stellen zu besprechen und zu erklären. Sie sollen erklären, was diese Schriftstellen mit dem zu tun haben, was die Familie gerade erlebt. Die Gewohnheit, sich mit dem Evangelium zu befassen, muss man sich vielleicht über die Jahre in der Familie aneignen. So etwas geschieht nicht über Nacht. Das gemeinsame Schriftstudium ist eine Schutzvorrichtung, auf die die Familie sich verlassen kann und die sie zusammenschweißt. Vor kurzem erblickten meine Frau und ich zum ersten Mal unsere jüngste Urenkelin. Zum ersten Mal hielt ich sie im Arm. Mir war bewusst, dass dieses liebe kleine Mädchen vieles lernen und sich mit vielem auseinandersetzen muss, um hier glücklich sein zu können. Am besten lernen die Kinder das, was wirklich zählt, zu Hause, denn dort herrscht die größte Liebe. Den Eltern ist geboten, ihre Kinder die Lehre von der Umkehr, vom Glauben an Christus, den Sohn des lebendigen Gottes, und der Gabe des Heiligen Geistes zu lehren, damit unsere Kinder für die Herausforderungen des Lebens gewappnet sind, müssen sie ein Zeugnis vom Erretter als dem Erlöser der Welt haben. Sie müssen lernen, dass sie dem Herrn eines Tages für ihre Taten Rechenschaft ablegen müssen. Sie müssen auch den Plan des Glücklichseins kennen, denn den der Herr für seine Kinder hat. Das bedeutet, dass sie wissen müssen, dass Gott sie liebt, dass wir vor Grundlegung der Welt bei ihm gelebt haben und dass jeder von uns durch die Mission seines Sohnes Jesus Christus zu ihm zurückkehren kann. Um sich den Herausforderungen des Lebens stellen zu können, müssen sich unsere Kinder Bildung aneignen. Die Eltern müssen in Liebe und Rechtschaffenheit für Disziplin sorgen. Ein Kind kann nicht zum Gehorsam gezwungen werden. Präsident Hinckley hat gesagt, natürlich muss ein Kind zuweilen bestraft werden. Wenn man es aber zu streng oder gar auf grausame Weise zurechtweist, führt dies unweigerlich dazu, dass das Kind nicht sein Verhalten ändert, sondern von Groll und Erbitterung erfüllt wird. Damit verbessert man nichts, sondern verschlimmert das Problem nur. Man bewirkt genau das Gegenteil. Die beste Methode, ein Kind, das etwas falsch gemacht hat, zurechtzuweisen, besteht in Festigkeit, Liebe, Geduld, Freundlichkeit, Überzeugung und Vernunftgründen. Meiner Ansicht nach besitzen die Mitglieder der Kirche das wirksamste Heilmittel gegen den in der Gesellschaft herrschenden Zerfall der Familie. Es besteht darin, dass Mann, Frau und Kinder die gottgegebene Rolle von Vater und Mutter in der Familie achten und in Ehren halten. Dann nehmen gegenseitige Achtung und Wertschätzung unter den Mitgliedern aufgrund der Rechtschaffenheit, die in der Kirche zu finden ist, zu. Es ist mir bewusst, dass es auch alleinerziehende Elternteile gibt. Und ich möchte gern den weisen Rat von Elder John B. Dixon wiederholen, der schrieb, wo das ideale Zuhause mit einem Vater und einer Mutter fehlt, müssen wir nach besten Kräften durch das Priestertum und die Hilfsorganisationen unterstützend wirken. Wir dürfen aber die Eltern in ihrer wesentlichen Rolle nicht ersetzen. Mir ist auch bewusst, dass so manche Frau außerhalb des Zuhauses arbeiten muss, um ihre Familie erhalten zu können. Als am 13. März 1995 die neue erste Präsidentschaft vorgestellt wurde, stellten die Reporter auf der Pressekonferenz auch eine Frage zum Thema berufstätiger Mütter. Präsident Hinckley sagte damals, tun Sie Ihr Bestes und bedenken Sie, dass die Kinder, die Sie in die Familie gesetzt haben und für deren Obsorge und Erziehung Sie die Verantwortung tragen, das Wertvollste sind, was Sie in dieser Welt besitzen. Es gibt zwar viele Väter, die sich aktiv an der Kindererziehung beteiligen, aber immer mehr Männer sind im Leben ihrer Kinder nicht involviert oder fehlen ganz. Männer, die nicht heiraten, sondern ein uneheliches Kind zeugen oder mit ihrer Partnerin nur zusammenleben, geben ihren Kindern mit weitaus größerer Wahrscheinlichkeit nicht jene beständige und ununterbrochene Obsorge und Unterstützung, derer das Kind bedarf. Gott hat für die wichtigste Einrichtung der Welt in seiner Weisheit eine führende Autorität eingesetzt. Diese führende Autorität ist das Priestertum. Durch das Priestertum bekommen alle Mitglieder aus der Hand der Knechte, die Gott dazu bestimmt hat, Segnungen von Gott. Die Vollmacht des Priestertums kann allen Mitgliedern ein Segen sein, und zwar durch das geistliche Wirken von Heimlehrern, Kollegiumspräsidenten, Bischöfen, Vätern sowie alle weiteren rechtschaffenen Brüdern, die mit dem geistlichen Dienst in den Belangen des Gottesreiches betraut sind. Das Priestertum ist die rechtschaffende Macht und der rechtschaffende Einfluss, durch den die Jungen schon in den Jugendjahren und ihr Leben lang lernen, die Keuschheit in Ehren zu halten, ehrlich und fleißig zu sein, sowie Achtung für die Frau zu entwickeln und ihre Stellung zu schützen. Das Priestertum hat einen Einfluss, der zügelt. Die Mädchen lernen, dass viele ihrer Wünsche durch den Einfluss und die segnende Macht des Priestertums wahr werden können. Durch das Priestertum werden die großen siegelnden Schlüssel, die von Elia wiederhergestellt worden sind und von denen Maleachi gesprochen hat, herabgerufen. In einer rechtschaffenden Familie wirken sie dadurch, dass sie das Herz der Väter den Kindern und der Kinder den Vätern zuwenden, damit nicht die ganze Erde mit einem Fluch geschlagen werde. Diese Siegelungsmacht, die durch Elia gegeben worden ist, lässt sich an den Beziehungen innerhalb der Familie erkennen, an Eigenschaften und Tugenden, wie sie in einer liebevollen Umgebung entwickelt werden und an liebevollem Dienen. Wir müssen die Mission von Elia stärken, nämlich das Herz der Väter den Kindern und die Kinder einander zuzuwenden. Die heiligen Handlungen des Tempels werden nur dann lebendig und führen zum Guten, wenn sie im Alltag erkennbar sind. Das sind die Bande, die die Familie aneinander binden, und das Priestertum fördert die Entstehung dieser Bande. Ich lege es jedem Vater, jedem Ehemann, jeder Frau und jedem Kind inständig ans Herz. Schätzen Sie die Segnungen des Priestertums und halten Sie sie in Ehren. So können Sie nämlich dazu beitragen, etwas von dem Krebsgeschwür zu heilen, das unsere Gesellschaft heimsucht und in unsere Familien eindringt. Ich hoffe und bete, dass die Väter lernen, ihre Priestertumsberufung als Patriarch ihrer Familie groß zu machen und dass die Schwestern in ihrer wichtigsten Aufgabe der Mutterschaft gesegnet sind und dass beide gemeinsam den Lohn erhalten, den unser himmlischer Vater verheißen hat. Das sage ich im Namen Jesu Christi. Amen.